Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Herzlich willkommen. Heute geht es um gute Schule und darum, dass man die Dinge manchmal selbst in die Hand nehmen muss, wenn sie besser werden sollen. Zu Gast ist Anke Langner. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft an der Technischen Universität Dresden und sie ist die Gründerin einer Schule in Dresden. Guten Tag, Frau Langner.
Hallo.
An Ihrer Schule gibt es, habe ich gelesen, keine Hausaufgaben. Das klingt für viele Kinder und ich glaube für mindestens so viele Eltern sehr verlockend. Warum gibt es keine Hausaufgaben bei Ihnen?
Weil wir nicht die Verantwortung für die nicht erfüllten Lerninhalte an die Eltern und die Schüler delegieren. Das ist genau meistens in der Regel Hausaufgabe. Es gibt Hausaufgaben, die nochmal das Üben unterstützen. Das sind aber die wenigsten Formen der Hausaufgaben. Viele Hausaufgaben bedeuten einfach, dass was man nicht in der Schule geschafft hat, das wird dann nach Hause mitgegeben. Und das funktioniert nicht gut mit der elterlichen Begleitung. Das wissen wir spätestens aus der Corona-Pandemie. Und es ist auch der Auftrag an Schule, die Lerninhalte alle zu vermitteln. Und das ist unter anderem ein Grund, warum es keine Hausaufgaben gibt. Zum anderen ist es auch so, dass Lernen soll in der Schule stattfinden und nicht in die Freizeit verlagert werden. Und wir beobachten schon auch in Schulen, dass immer mehr als Hausaufgabe dann mitgegeben wird. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass man erst 7, 8 Stunden in der Schule ist und dann sitzt man nochmal 3 Stunden und macht Hausaufgaben und ist da auf sich selbst gestellt. Hat keine Unterstützung.
Das klingt schon mal sehr schön. Wir werden Ihre Schule gleich noch näher kennenlernen. Anke Langner ist heute zu Gast, Wissenschaftlerin und Schulgründerin. Nach jeder neuen Studie, die die Leistungen der Schüler in Deutschland misst, ob nun PISA oder IGLO oder irgendeinem anderen Bildungsvergleich, jedes Mal heißt es dann, Deutschland muss dringend seine Schulen ändern. Und eine, die darauf nicht mehr warten wollte, ist Anke Langner. Sie hat eine Professur für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden inne. Und sie hat eine Schule gegründet, die Universitätsschule. Frau Langner, bei diesem Namen Universitätsschule denke ich spontan so, das ist eine Schule für Kinder von Unileuten oder das ist eine Schule für eine Elite, die fit machen soll für die Uni. Ihre Grundidee ist aber eine ganz andere, ne?
Ja, das ist interessant, dass Sie diese Vergleiche ziehen, weil das wird wirklich häufig vollzogen. Wobei niemand beim Universitätsklinikum daran denkt, dass nur Professoren da behandelt werden. Aber ich möchte gerne noch Ihre Frage beantworten. Die Grundidee ist eigentlich, eine Schule zu schaffen, die ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern, und zwar als eine Stichprobe gezogen aus der Gesellschaft, so wie sich die Gesellschaft zusammensetzt. Das ist mir ganz wichtig. Also es geht nicht nur darum, dass es für die Akademikerkinder ist oder es geht nicht nur darum, dass es für Kinder ist, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, sondern wir versuchen wirklich ein Abbild dieser Gesellschaft in die Schule zu bringen. Was leider auch nicht mehr in allen Schulen so gelingt, weil aufgrund von Ghettoisierung in Stadtteilen es meistens dann dazu führt, dass bestimmte Schüler in bestimmte Schulen gehen. Und das wollten wir verhindern und deswegen ist das eines der Grundelemente. Wir möchten, dass alle dahin kommen können, die das möchten. Was ist die Grundidee? Ich bin 2013 nach Sachsen gekommen, auf eine Professur der inklusiven Bildung und habe mich immer gefragt, warum komme ich nach Sachsen auf die inklusive Bildung? Ich bin zwar selbst Sächsin, aber dennoch habe ich mich gefragt, so richtig brauchen die mich, glaube ich, hier nicht. Ich habe mehrere Stationen hinter mir gehabt, wo ich in anderen Universitäten oder pädagogischen Hochschulen schon mit sogenannten Schulversuchen oder Universitätsschulen zu tun hatte. Und als ich mit Studenten hier darüber diskutiert habe, wie sie eigentlich ihren Unterricht gestalten müssen, haben sie immer gesagt, das hat nichts mit ihrer Praxis zu tun. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, dann müssen wir jetzt endlich die Praxis verändern, damit ihr das erlebt, was ich euch hier eigentlich theoretisch erzähle. Daraus sind Zukunftswerkstätten mit Studierenden entstanden und irgendwann war mein damaliger Rektor so lieb und hat gesagt, alles klar, das brauchen wir jetzt hier an der TU Dresden. Dann werden wir uns dafür einsetzen, dass wir einen solchen Schulversuch hier in Sachsen etablieren können. Das ist praktisch so ein bisschen die Grundidee gewesen.
Und was ist nun das andere an Ihrer Schule?
Das andere, das ist schon, ne, wir haben mit Hausaufgaben schon gestartet.
Ja.
Wir haben auch ein deutlich stärkeres, flexibleres System als klassische Ferien. Bei uns kann man sich Urlaubstage nehmen. Ich würde gern sogar so weit hingehen, dass man irgendwann nur noch praktisch selber entscheidet, wann man in die Schule gehen möchte oder nicht. Also man muss schon eine bestimmte Anzahl von Schultagen erfüllen, aber man braucht keine 8 Wochen Ferien oder 6 Wochen Ferien am Stück, sondern man kann das ganz anders sich einrichten. Die Grundidee der Universitätsschule ist, entstanden auch schon, eigentlich bevor ich nach Dresden gegangen bin. Irgendwann hat mein damaliger Partner gesagt, also weißt du, in der Wirtschaft schaffen wir das die ganze Zeit schon, individuelle Angebote zu unterbreiten. Die individuelle Küche, das individuelle Auto. Aber ihr in der Schule schafft das nicht. Und das hat sehr in mir gearbeitet, weil ich halt aus der Inklusion auch komme. Und habe gedacht, okay, dann müssen wir mal überlegen, wie wir Schule verändern müssen. Und ein grundsätzliches Element ist, dass wir Schule so bauen müssen, dass sie vom Schüler gedacht ist. Das ist sie nicht grundsätzlich. Und das macht, glaube ich, den größten Unterschied der Universitätsschulen zu allen anderen Schulen aus, weil wir versuchen, die Schulorganisation so zu bauen, dass jeder Schüler den besten Lernweg für sich finden kann.
Also was ja seit Jahren immer wieder gesagt wird, individuelles Lernen, individuelle Förderung.
Genau. Oder personalisiertes Lernen wird es meistens auch genannt. Genau. Und wenn man das umsetzen möchte, also wenn man erreichen möchte, dass jeder Schüler so lernen kann, wie es für ihn selber am besten ist, ne, und er den besten Weg zu seinem eigenen Potenzial findet, dann muss man den Schüler auch ausrüsten, könnte man sagen, oder begleiten mit bestimmten Materialien. Eines ist zum Beispiel, man muss lernen, deutlich stärker seinen Lernprozess mitzugestalten, mitzuentscheiden, was ich als nächstes tue. Das ist natürlich in der ersten Klasse was anderes, als es dann in dem 9. oder 10. Jahrgang ist. Das nennt man selbstreguliertes Lernen oder selbstgesteuertes Lernen. Das ist eines der zentralen Elemente in der Universitätsschule, so dass man systematisch anfängt, zum Beispiel seinen Stundenplan von Woche zu Woche neu zu bauen und mitzuentscheiden, was in dem Stundenplan nächste Woche für mich dran ist.
Das ist aber ganz schön anspruchsvoll, oder?
Das ist anspruchsvoll, aber man wächst da hinein. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie kennen Schule nicht anders ab dem ersten Jahrgang. Sie lernen das erst, dass Sie sich nachmittags frei entscheiden können und einfach sagen können, heute Nachmittag möchte ich da in das Angebot und in jenes. Und langsam wachsen Sie in der 4. bis 6. machen Sie das dann schon digital immer am Nachmittag. Und ab dem 7. Jahrgang können Sie sich förmlich Ihren Stundenplan zusammenbauen.
Aber heißt das dann, es gibt bei Ihnen gar keine Schulklassen?
Es gibt Stammgruppen, es gibt schon soziale Bezugsgruppen, die sind aber in der Regel über 3 Jahrgänge, also die 1 bis 3, die 4 bis 6, danach, wenn sie kleiner, die 7 und 8, und ab der 9 gibt es definitiv kein Sozialgefüge in diesem Sinne. Aber der Kern ist ja bei uns auch kein klassischer Unterricht im Sinne von, ich habe Mathe, Deutsch, Physik, sondern ich lerne gemeinsam in einer Projektgruppe. Wir arbeiten nämlich im Kern nach der Projektarbeit, das heißt Schülerinnen und Schüler stellen sich selbst Fragen, müssen die sie lernen zu beantworten, immer mit Hilfe von Lehrerinnen und Lehrern, gar keine Frage. Das heißt, wir individualisieren auch den Lehrplan. Das heißt, bei uns lernen Schülerinnen und Schüler die Sachen im Lehrplan, die für sie gerade relevant sind.
So eine Projektgruppe, nennen Sie doch mal ein Thema, was die sich nehmen könnte.
Also eine der Projektgruppen letztes Schuljahr, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage direkt war, aber die haben sich mit Tschernobyl auseinandergesetzt. Die haben praktisch in Physik sich dann damit auseinandergesetzt, was ist Kernphysik, was passiert, ne, wenn etwas gespalten wird. Und sie haben sich zugleich in der Geschichte mit dem Unfall von Tschernobyl auseinandergesetzt. Und sie haben aber dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, darüber hinaus Fragen, vor allen Dingen ethische Fragen gestellt. Was ist eine Atomwaffe? Warum gibt es das? Das ist zum Beispiel ab dem 9. Jahrgang eine Frage. Die Kleineren machen eher so ein bisschen kleinere Fragestellungen, noch nicht so, auch nicht mit den ethischen und gesellschaftlichen Bezugspunkten, aber durchaus kann eine Frage sein auch, wie funktioniert Kommunalpolitik? Und waren zum Beispiel im Rathaus, haben dann auch eine Sozialbürgermeisterin, glaube ich, hier in Dresden interviewt. Auch das sind zum Beispiel Themen von Projektarbeit.
Und wie stellen Sie denn sicher, dass alle Kinder, sagen wir mal, schreiben und lesen lernen und die Grundrechenarten, wenn die sich immer alles aussuchen können?
Naja, das ist genau mit diesem immer aussuchen, das ist, glaube ich, immer so ein grundlegendes Missverständnis. Bei uns kann man machen, was man will. Das stimmt gar nicht. Man hat einen festen Plan und man setzt sich Ziele und man muss auch nach einer bestimmten Zeit, die genau festgelegt, das würde jetzt viel zu weit führen, muss man auch mit seinem Lernbegleiter, der genau dafür zuständig ist, das mit mir zu besprechen, muss ich auch praktisch Rede und Antwort stehen, ob ich die Ziele erfüllt habe und wenn ich die Ziele nicht erfüllt habe, warum ich sie nicht erfüllt habe und was ich das nächste Mal anders mache, damit ich diese Ziele erfülle. Das ist nicht der Fall in der 1 bis 3, wo die Kulturtechniken grundgelegt werden, das, was Sie gerade beschrieben haben.
Rede und Antwort stehen, das klingt jetzt aber doch auch wieder autoritär.
Naja, Rede und Antwort stehen im Sinne von, ich muss formulieren, was mir gelungen ist in den letzten 6 Wochen, ne, was ich mir vorgenommen habe. Und es gibt Vereinbarungen, die man trifft. Ich möchte, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Physikbaustein machen, dann muss ich den auch bearbeiten. Oder es gibt Gründe, warum ich die nicht bearbeite. Und nur über diese Gespräche komme ich ja auch in einen selbstreflektorischen Prozess. Und der ist wiederum wichtig, um mich selbst auch steuern zu können. Wenn ich mich über mich selber nicht nachdenken kann, wenn ich nicht ein Feedback von anderen bekomme, beziehungsweise nicht selber mich lerne zu feedbacken, ehrlich zu mir selbst bin, dann kann ich auch nicht meinen Lernprozess selbstbewusst steuern.
Sie haben jetzt von Lernbegleitern gesprochen, Frau Langner. Gibt es bei Ihnen keine Lehrerinnen und Lehrer?
Bei uns gibt es formal Lehrerinnen und Lehrer, aber bei uns heißen sie Lernbegleiter. Das hat den Grund, dass wir wirklich sie als Begleiter im Lernprozess verstehen. Also sie sollen so die Schülerinnen und Schüler, das ist der Auftrag, begleiten, dass für die Schülerinnen und Schüler, für jeden Einzelnen, und das ist hochindividuell, der Lernprozess gut klappt, gut funktioniert. Und sie sollen mit dem Schüler herausfinden, warum es möglicherweise manchmal auch Barrieren im Lernprozess gibt. Und deswegen heißen die bei uns Lernbegleiter und nicht Lehrer im Sinne, ich stehe vorn und ich vermittle Wissen. Weil so funktioniert Lernen nicht. Ich kann nicht Wissen vermittelt bekommen, sondern ich muss mir Wissen aneignen. Ich muss selber erkennen, was da passiert in der Welt und wie die Welt aufgebaut ist. Und für dieses Erkennen muss ich selbst tätig werden. Und ich brauche Menschen, die mich darin gut begleiten, dass ich diese Art von Tätigkeit vollziehen kann und dass ich diese Erkenntnisse sammeln kann. Und deswegen heißen die bei uns Lernbegleiter.
Eine neue, eine gute Schule, in die die Kinder gerne gehen. Davon träumen viele. Die Erziehungswissenschaftlerin Anke Langner hat nicht nur geträumt, sondern gehandelt und eine Schule gegründet in Dresden, in der Südstadt. 5 Jahrgänge hat sie jetzt schon auf dem Buckel. Frau Langner, wie ist denn das? Gehen die Kinder gerne in ihre Schule?
Jetzt ist die Frage, ob Sie mich fragen als jemand, der die Mutter ist oder die Beobachterin ist oder die Gesprächspartnerin mit anderen Müttern oder ob Sie die Wissenschaftlerin fragen.
Ich frage mal die Mutter.
Die gehen gerne in die Schule.
Und also Sie haben 2 Kinder, die auch auf diese Schule gehen, das korrekt. Weiß ich, ja, genau.
Genau. Und das eine sind weiche Faktoren, das andere sind harte Faktoren. Ich kann Ihnen das auch für die Selbstwirksamkeit als Wissenschaftlerin beantworten, die durchaus positiv sind. Und als Mutter oder wenn Sie sich einfach, am besten ist eigentlich, sich vorne vor die Schule zu stehen, wenn die Schüler kommen, genauso wie wenn sie gehen. Und das haben viele Beobachter auch inzwischen bestätigt. Es ist einfach so, dass die Schüler mit Freude in diese Schule gehen und auch wieder mit Freude aus dieser Schule gehen und nicht mit hängenden Schultern schlürfen im Gang, sondern sie freuen sich auf die Schule. Nichtsdestotrotz ist, je älter sie werden, ne, also sie kommen in eine Pubertät, wo überhaupt alles anstrengend und nervig ist. Auch das sieht man unseren Schülerinnen und Schülern an. Und je stärker etwas auf eine Abschlussprüfung hingeht, natürlich kommen die dann auch mit einem anderen Druck, möglicherweise auch zum Teil Selbstdruck in die Schule und haben bestimmte Dinge abzuarbeiten.
Klar. Okay, also Prüfungen gibt es doch, denn es gibt ja nicht nur keine Hausaufgaben, sondern auch keine Schulnoten bis zur 9. Klasse.
Genau, aber das heißt ja nicht, dass es auch es etwas braucht, wo sie Schülerinnen und Schüler selbst nachweisen, dass sie etwas gelernt haben. Und das muss man auch schon lernen, wie man solche Tests dann irgendwann bewältigt. Aber bei uns kann man halt auch den Test mehrfach schreiben. Und man schreibt den Test nicht, weil alle anderen, also weil die Lehrerin sagt, heute schreiben wir den Test, sondern man sagt, ich bin bereit und ich schreibe diesen Test. Ich habe mich dafür damit auseinandergesetzt und kann diesen Test schreiben. Und es braucht dafür keine Noten. Es braucht eine gute Feedback-Kultur. Die Note braucht es. Ich weiß gar nicht, warum wir die Noten überhaupt haben, aber wir schaffen sie ja auch nicht abzuschaffen, aber brauchen tun wir sie nicht für das Lernen.
Aber ab der 9. Klasse haben Sie auch Noten.
Ja, weil wir ja auch reguläre Abschlüsse anbieten müssen. Ne? Wenn wir nicht schaffen, dass die Schülerinnen und Schüler dann einen formal anerkannten Abschluss haben, dann hätten wir ja auch für die Schülerinnen und Schüler nichts gewonnen. Und bei uns gibt es den Abschluss eines Hauptschullehrgangs, dann eines der Realschule und natürlich irgendwann auch des Abiturs. Wir sind jetzt in der ersten Jahrgang, wo die Realschule auch abgeschlossen wird oder mit der mittleren Reife abgeschlossen wird. Und dazu brauchen Sie leider Noten. Eine Qual, sage ich Ihnen.
Es ist interessant, weil Sie vorhin schon die Wirtschaft angesprochen haben. Es gibt ja nicht nur von Bildungsforschern, sondern auch von immer mehr Menschen aus der Wirtschaft die Forderung, Leute, schafft die Schulnoten ab. Das bringt uns gar nichts. Wir suchen die Leute gar nicht danach aus.
Richtig. Die gucken sich zum Teil gar keine Zeugnisse mehr an, beziehungsweise unsere Rückmeldungen sind ja viel dezidierter. Ne? Sie haben in Mathe möglicherweise irgendwie eine Zahl stehen, die sagt 4. Und die setzt sich ja aber aus ganz unterschiedlichen Elementen zusammen. Bei uns ist das alles aufgegliedert. Ne? Kann ich möglicherweise keine Stochastik, also keine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ich bin total gut und schnell im Kopf rechnen. Ja, was brauche ich jetzt als Arbeitgeber für jemanden? Brauche ich der Wahrscheinlichkeitsrechnung braucht oder der Kopf rechnen kann?
Wie finden Sie denn die Lehrerinnen und Lehrer für Ihre Schule? Also ich habe gelesen, dass die ein rasender Erfolg ist, hat vor 5 Jahren mit 200 Schülern angefangen. Ich glaube, inzwischen sind es 800.
Ja, 800, über 800, genau.
Und da müssen Sie ja auch immer mehr Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter einstellen. Wie finden Sie die? Die sind doch auch noch alle eigentlich traditionell ausgebildet.
Na, ich glaube, wir sind schon auch der Anzugspunkt für all die, die mit dem System oder mit der Art von Schule hadern. Wir haben natürlich vor allen Dingen junge Lehrerinnen und Lehrer, das ergibt sich so, aber wir haben auch Ältere, wir haben auch, also die sich entscheiden, in die nächsten 15 Jahre in einer anderen Schule als Lehrerin und als Lehrer tätig zu werden. Wir haben viele Junge, die auch durchaus schon die ersten Gedanken der Universitätsschule noch im Studium kennengelernt haben. Das finde ich immer am interessantesten, weil sie auch deutlich anders damit umgehen können, dass Wissenschaft auch Teil dieser Schule ist. Also inzwischen können wir uns wirklich nicht beschweren. Wir haben genügend Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, sie möchten zu uns kommen. Sie kommen meistens vorher hospitieren, schauen sich das an. Wenn die Lehrer dann da sind, merken sie, dass das wirklich auch gar kein so unanstrengender Tätigkeit ist. Es sieht immer so einfach aus, weil man halt nicht vorne steht und unterrichtet. Aber gleichzeitig ist es halt auch sehr anstrengend, immer wieder in den Dialog mit jedem Schüler zu gehen und jeden Schüler im Blick zu haben.
Sie haben gerade gesagt, Wissenschaft ist Teil der Schule. Wir haben das gar nicht so richtig aufgelöst, diesen Namen Universitätsschule. Das ist ein Schulversuch, wird wissenschaftlich begleitet. Aber was heißt denn das? Hüpfen da dann immer Wissenschaftler rum und beobachten, befragen, protokollieren? Oder was heißt das, wissenschaftliche Begleitung?
Die Grundidee ist, dass die Praxis und die Theorie oder die Wissenschaft, die Forschung, bearbeiten beide gemeinsam, wie sich Schule verändert. Also in klassischen Unternehmen gibt es ja in jedem Unternehmen eine Entwicklungsabteilung. Und diese Entwicklungsabteilung arbeitet dann ja auch mit der Produktionsabteilung zusammen. Und man versucht, das miteinander zu verzahnen. Und in dem Fall ist es so, dass das Konzept der Universitätsschule ist praktisch ein rein theoretisches Konstrukt. Da hat eine Wissenschaftlerin praktisch aus all dem, was sie an Theorien hat und empirischen Erkenntnissen, ein Konzept geschrieben. Und jetzt ist es ja der Auftrag, das systematisch in die Praxis zu bringen. Und diese Übersetzungsleistung ist ein sehr dialogischer Prozess zwischen der Schulleitung der Universitätsschule und mir, den wir auch wiederum wissenschaftlich inzwischen auswerten, weil wir täglich mehrfach miteinander kommunizieren. Also gerade zum Beispiel, wie baut man den Stundenplan, dass diese Flexibilität möglich ist und trotzdem eher abbildbar ist für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben eine digitale Unterstützungssoftware, die wir auch parallel entwickeln. Das ist eher die Aufgabe der Universität. Wir schauen uns genau an, wie gut funktioniert denn die Projektarbeit gerade für Schülerinnen und Schüler. Brauchen Schülerinnen und Schüler noch andere Instrumente, damit sie in einen kooperativen Prozess kommen, der uns ganz wichtig ist, dass sie in einen problemlösenden Prozess kommen? Und das ist dann praktisch eher meine Aufgabe, mir sowas genauer anzuschauen und dann wiederum mit den Fakten, die wir haben, zu den Lehrerinnen und Lehrern zu gehen und zu sagen, was machen wir denn jetzt daraus? Also was entwickeln wir jetzt pädagogisch? Und das ist auch eigentlich das, was Spaß macht. Also aus den Daten, Fakten, dann pädagogische Lösungen zu entwickeln. Wir machen auch solche ganz klassischen Lernstandserhebungen, wie man so schön formuliert. Also wie sind die Kompetenzen in Mathe, Deutsch? Sind die vergleichbar der Universitätsschule mit anderen Schulen?
Und?
Ja, sind sie.
Sie sind, wie gesagt, Professorin für Erziehungswissenschaft und zwar mit Schwerpunkt inklusive Bildung an der TU Dresden. Wie inklusiv ist denn Ihre Schule, Frau Langner?
Noch nicht inklusiv genug. Also wir sind da mitten in einem Prozess. Ich würde auch immer sagen, Inklusion ist auch nie erreicht, sondern das ist ein Werdeweg. Wir können leider überhaupt keine Schülerinnen und Schüler mit motorischen Beeinträchtigungen aufnehmen, weil es unser Schulgebäude nicht hergibt. Wir haben eine alte Dresdner Platte in den 80er, Anfang der 80er Jahre gebaut hier in Dresden. Und wir haben ein Containergebäude, da ist nichts barrierefrei.
Und was ist mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen?
Wir haben ganz viele Schülerinnen und Schüler gerade also bei uns ist es möglich, am Ende des Schuljahres auch in unterschiedlichen Jahrgängen, wenn wir Plätze frei haben, zu wechseln. Und wir haben gerade erst sehr viele Schülerinnen und Schüler zwischen dem 6. und dem 9. Jahrgang aufgenommen, die von Gymnasien kamen und in der Regel psychische ja, Beeinträchtigungen, Schulangst, ne, psychosomatische Erscheinungen haben. Die haben keinen Stempel, sage ich immer. Ne? Ein klassischer sonderpädagogischer Förderbedarf ist sichtbar. Davon haben wir ganz viele Schülerinnen und Schüler. Damals, als ich gesagt habe, es muss diese Schule geben, war es vor allen Dingen auch meine Erfahrung von Mitschülern meines Sohnes in der Grundschule, die aufgrund von Bauchschmerzen in der ersten Klasse nicht mehr in die Schule gegangen sind. Wo ich gesagt habe, so kommt...
In der
so,
ersten Klasse? Wie schlimm.
Ja. So, also daher, das haben wir, und wir haben auch Schülerinnen und Schüler, die ganz klassisch aus allen anderen Spektren, also vor allen Dingen Lernen und geistige Entwicklung, das hatten Sie ja schon genannt, und auch sozial-emotionale kommen. Mhm. Und wir haben auch einige Schülerinnen und Schüler, die gehörlos sind. Aber wenn sie in so einem Schulaufbau sind, ist das immer noch ein zusätzliches, ne? Also sie müssen das sofort wieder binnendifferenzieren und das geht mir manchmal nicht schnell genug und auch, glaube ich, manchen Lehrern noch nicht schnell genug. Aber ich glaube, wir werden von Jahr zu Jahr deutlich umfassender für Schülerinnen und Schüler, sagen wir es mal so.
Na, dafür bräuchten Sie ja noch wesentlich mehr Personal. Also wenn Sie Kinder auch mit besonderem Förderbedarf, also Intelligenz gemindert oder Kinder mit Lernschwierigkeiten oder so aufnehmen wollen.
Ja, haben wir schon. Genau, haben wir schon, aber wir haben nicht mehr Personal. Wir sind eine öffentliche Schule, das ist, glaube ich, immer wichtig zu verstehen. Wir sind eine Schule, die hat die gleiche Ausstattung wie jede vergleichbare Schule in Dresden, sowohl von den Lehrern als auch von der Raumsituation. Und wir haben auch nicht mehr Erzieher. Wir machen es einfach ein bisschen intelligenter in der Verteilung. Aber das geht auch nur, weil ich die Zeit mir nehme, das zu tun. Der normale Schulleiter könnte nicht so rumexperimentieren mit Einsatzplänen, wie ich das tue.
Unser heutiger Gast, Anke Langner, wurde 1979 geboren. Sie ist in einem kleinen Dorf in Ostsachsen in der Nähe von Görlitz aufgewachsen. Frau Langner, sind Sie eigentlich gerne zur Schule gegangen?
Ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich bin ja in die Schule meiner Mutter gegangen. Also meine Mutter war die Schulleiterin in der damaligen Polytechnischen Oberschule, die ja eine 1 bis 10 umfasst hat. Und ich war auch Klassenbeste, ganz furchtbar. Also ich hatte zumindest nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in der 7. Klasse dann gewechselt habe, in eine sogenannte Leistungsklasse an den damaligen erweiterten Oberschulen. Das war so eine Zwischenkonstruktion in dem Umwandeln zu Gymnasien. Dann in der Großstadt für mich, damals als Dorfkind.
Großstadt Görlitz.
Ja, genau. Mhm. Da war das dann schon anders, aber ich habe mir die Schule immer schön gemacht. Und mir war schon immer klar, Schule muss nicht unbedingt bedeuten, Unterricht abzuleisten. Am Ende habe ich natürlich, sonst würde ich hier nicht als Professorin sitzen, ein Abitur gemacht, was es mir ermöglicht hat, danach auch zu studieren. Das ist klar. Ne? So, also daher war das nicht so schlimm mit Schule für mich.
Ja, das ist schon interessant. Also Sie sind gerne zur Schule gegangen. Sie waren gut, Sie waren Klassenbeste, dass Sie sich jetzt so engagiert um andere Schule bemühen.
Ja, das hat eine andere Geschichte. Ich habe eine Schwester mit Trisomie 21 und ich war 8 Jahre alt, als meine Schwester geboren worden ist. Ich bin in einem Dorf, haben Sie ja schon gesagt, aufgewachsen, in so einem klassischen Dorf, wo Gemeinschaft, Vergemeinschaftung, das, was möglicherweise uns jetzt mehr und mehr fehlt, ganz klassisch ist. Meine Mutter und die damalige Bürgermeisterin und die Kita-Chefin, die hatten ein enges Verhältnis. Ich bin frühzeitig als Praktikantin schon in die Kita gegangen. Na, also das ist eine Situation gewesen, wo ich gedacht habe, alles klar, jetzt kommt eine Schwester, die ist irgendwie anders und man merkte auf einmal, oh, diese Gemeinschaft kommt gar nicht mehr so richtig damit klar. Wollte erst nicht in den Kinderwagen gucken, weil da ja möglicherweise ein Monster liegt. Ne? Das war in den 80er, Ende der 80er Jahre.
Also die Gemeinschaft, Sie meinen jetzt die Dorfgemeinschaft,
ja, die
nicht
Dorfgemeinschaft.
Diese drei starken Frauen?
Nein, diese drei starken Frauen haben eigentlich diese Gemeinschaft, finde ich, sehr stark geprägt. Und irgendwann hat eine dieser drei Frauen, nämlich die Kita geleitet hat, gesagt, das Kind kommt aber zu mir in die Kita. Ganz normal, ne? Ist ja ein Teil der Dorfgemeinschaft. Auf einmal war das das Kind der Dorfgemeinschaft. Und das hat mich sehr geprägt, auch wie man miteinander umgegangen ist und wie man auch schaffen kann, dass es eine Anerkennung und Wertschätzung für diese Situation gibt. Und dann bin ich, da war ich glaube ich 13 oder 14, klassisch im Geschichtsunterricht in eine Ausstellung in Görlitz zum Nationalsozialismus gegangen und habe Fotos von T4 gesehen, also das
Ermordung aller Menschen mit Behinderung. Durch die Nazis.
Und, ja. Richtig. Und da bin ich ganz doll erschrocken und habe mir geschworen, das wird deiner Schwester nicht passieren. Und gleichzeitig waren wir aber damals in der Situation, das war 92, 93, es gab eine wahnsinnige politische Spaltung, so habe ich das selber erlebt, in meiner eigenen Klasse. In der 7. Klasse sind wir noch zusammen in eine Klasse gegangen und in der 8. Klasse waren wir schon eine geteilte Klasse. Entweder man war gegen Nazis oder man war einer. also die Verteilung war nicht unbedingt gleich, sondern das war praktisch etwas, was mich bis 1998, als ich dann Görlitz verlassen habe, geprägt hat. Und ich habe immer wieder versucht, mit all den Freunden, die ich hatte, zu sagen, okay, wir müssen etwas tun, damit Menschen, auch mit Menschen, die anders sind, in Berührung kommen. Also wir haben zum Beispiel dann den ersten Projekttag gemacht in den Mitte der 90er Jahre. Wir durften, das hat unser Schulleiter damals zugelassen, für die Kleineren die Projekttage organisieren und haben den zusammen mit der Schule für geistig Behinderte vollzogen. Wir haben ein eigenes Schülercafé aufgebaut, um eine andere Kultur zu leben und den Menschen zu zeigen, wir können eine andere Kultur leben. Und ich glaube, daraus ist das eher entstanden, dass ich mich sehr bewusst für Inklusion entschieden habe und für das gemeinsame Leben miteinander.
Ja, und schon sehr früh auch dafür, etwas zu tun. Nicht ja. zu sagen, ach, hier sollte mal, wieso haben wir denn kein Schülercafé, sondern nein, Anke Langner gründet dann eben selbst eins.
Ja. Wenn man Veränderung haben möchte, muss man diese, glaube ich, auch selbst initiieren. Ansonsten wird es sich nicht verändern.
Das hat mich an Christian Wulff erinnert. Der war am 1. Mai bei uns zu Gast. Der hat als Schüler immer Schulfeste organisiert und dann mit den Einnahmen kulturelle Projekte finanziert. Also Frau Langner, Bundespräsidentenamt steht Ihnen vielleicht auch noch offen.
Nein, das glaube ich nicht. Aber wir haben das genauso gemacht, aber nicht mit Schulfesten, sondern wir haben praktisch die Pausenversorgung organisiert. Und das Geld, was wir eingenommen haben, haben wir dann in die Kulturveranstaltung gesteckt. Genau.
Und ich nehme an, aufgrund dieser Erfahrung haben Sie dann auch ein Studium der Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität Berlin aufgenommen. Die heißt andernorts meist Sonderpädagogik.
Also genau, ich bin dann 1998, wollte ich auch weg. Ich wollte wirklich weg aus Sachsen. Ne? Also wir waren damals in Anfang der 90er auch noch Schengen-Außengrenze. Ich habe wirklich 100 Meter von der Grenze gelebt. Ich kannte das mit Hubschraubern in der Nacht und habe mich damals schon gefragt, wie wir überhaupt Menschen so jagen können, ne? Sind Bürgerwehren.
Welche Menschen meinen Sie jetzt? Sie meinen
Flüchtlinge. Flüchtlinge, die durch die Neiße, es gibt ja in den 90er Jahren gab es viele hunderte Neiße-Tote und die Menschen dort vor Ort haben aber sogenannte Bürgerwehren gegründet, um sich vor diesen Menschen zu schützen. Und ich habe das nie verstanden, warum wir uns vor Flüchtlingen schützen sollten, weil dazu muss man vielleicht noch wissen, ein Teil meiner Großeltern kommen auch östlich von der Neiße her, ne? Weil die alle über die Zweiter Weltkrieg, Fluchtsituation, dann hinter der Grenze förmlich hängen geblieben sind. Das habe ich immer nicht verstanden und ich wollte weit weg. Und für mich war klar, ich möchte auch nie wieder zurückkommen. Das war damals meine Entscheidung und es sollte etwas mit Behindertenpädagogik zu tun haben und da fiel die Wahl dann auf die Rehabilitationspädagogik.
Naja, das eine von dem haben Sie ja auch dann geschafft. Das mit dem nie wieder zurückkommen. Nein. Also Heimweh war es dann nicht.
Nein.
Sondern weil die Stelle gelockt hat?
Ja, also als Wissenschaftlerin, ne, haben Sie ja so und so das Problem, dass Sie nie wissen, wo Sie ankommen. Weil wo wird irgendwann der Platz frei und wo wird dann auch noch das, wo hat man das Gefühl, dass der Mensch, der da sich darauf bewirbt, auch darauf gesetzt wird. Also ich bin quer durch die Bundesrepublik förmlich, bin dann auch selber immer wieder auch in Schule gewesen als Lehrer, obwohl ich nie Lehrerin werden wollte.
Aber Sie haben es mal probiert zumindest.
Genau, ich habe es mal probiert.
Und wussten dann noch mehr, nee.
Genau. Und es hat auch nochmal die Geschichte, die habe ich, glaube ich, so noch nie erzählt. Meine Mutter war Lehrerin, ne? Sie habe ich ja erzählt, aber in Sachsen wurde ja nach der Wende, wurden die Menschen, die in irgendwelchen Positionen waren, die einem zu nah an dem alten Regime waren, praktisch aus der Schule geworfen. Und meine Mutter war Schulleiterin schon zu DDR-Zeiten. Und sie hatte zwar den sogenannten Persilschein, ne? Also nicht Teil der Stasi zu sein, aber das reichte damals nicht aus. Und sie durfte erst alle anderen kündigen und irgendwann durfte sie selbst gehen. Und ich habe gesehen, was das System mit jemandem macht, der vom Herzen aus Lehrerin ist. Und ich habe gedacht, nein, also in so ein System werde ich mich nicht begeben in dieser Abhängigkeit. Ob das jetzt besser ist, wenn ich sächsische Beamtin bin und Professorin, wird sich noch zeigen. Aber das war damals die Entscheidung, nicht in Schule zu gehen. Auch immer wieder zu probieren, immer wieder sich an Schule anzunähern, aber nicht wirklich für längere Zeit in der Schule zu bleiben. Und nachdem ich auch in Österreich war, gab es dann einfach diese Chance. 2013 oder 2012 war diese Stelle hier in Dresden ausgeschrieben und natürlich nimmt man auch all diese Chancen wahr, wenn man junge Wissenschaftlerin ist. Und der damalige Professor Herr Melzer in der Schulpädagogik, der war so freundlich, auch wirklich die ganze Zeit zu mir. Und der hat dann mir auch wirklich zu meiner Geburt meines zweiten Kindes überbringen lassen, dass die Berufungskommission sich entschieden hat, mir ein Angebot zu machen. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen, ich muss zurück nach Dresden. Zudem war ich junge Mama und Eltern, die nur noch eine Stunde Bahnfahrt entfernt sind, sind da auch nicht das Schlechteste, auf das man setzen kann. So bin ich 2013 dann nach Dresden erstmal wieder zurückgekommen und habe dann hier angefangen. Genau seit 2016 haben wir die Universitätsschule aufgebaut.
Frau Langner, Professorin für Erziehungswissenschaft, was lehren Sie da jetzt eigentlich genau?
Vor allen Dingen lehre ich wirklich, wie man Unterricht gestaltet. Wie mache ich denn das? Wie kann ich Unterricht gut gestalten, dass der für alle Schülerinnen und Schüler gut funktioniert?
Aber diese Kluft, von der Sie vorhin schon gesprochen haben, auf die Ihre Studierenden Sie angesprochen haben, zwischen Theorie und Praxis, die besteht ja weiterhin, oder?
Die besteht weiterhin.
Also gibt es da einen Mittelweg? Sie sagen, Noten sind furchtbar, feste Klassenverbände sind furchtbar, starres Lerntempo ist furchtbar, aber Ihre Studierenden müssen das alles machen.
Ja, und auch das ist, glaube ich, muss auch ihr Weg sein. Sie müssen sich in Widersprüchen auch bewegen, damit sie ihren eigenen Weg finden. Ne? Also da ist schon auch, sie sollen ja nicht das, was ich erzähle, 1:1 umsetzen, können sie auch gar nicht, ne, so wie sie es gerade gesagt haben. Aber ich versuche sie auch darin zu begleiten, sich in Widersprüchen zu bewegen. Und trotzdem haben sie recht, irgendwie reicht es noch nicht. Und irgendwie funktioniert diese Theorie-Praxis-Verzahnung im Lehramt seit vielen Jahren. Also man versucht in allen Bundesländern irgendwie andere Formate und trotzdem merken wir immer, es funktioniert nicht gut. Häufig wird immer noch formuliert, wenn die in die zweite Phase gehen, also in die Lehrerausbildungsstätte, wenn die dann das Referendariat machen, dann sollen die mal alles vergessen, was sie in der Hochschule gemacht haben, weil jetzt beginnt das wirkliche Lehrerleben. Und ich finde das sehr, sehr schade und ich glaube auch, da vergeben wir uns ganz viel. Ja, wir haben jetzt auch aufgrund der Situation, dass es in der ländlichen Region immer wieder Teile gibt, die so eine schlechte Lehrerausstattung haben, also im Sinne von der Menge, ne? Also es gibt einen hohen Lehrermangel, was dazu führt, dass Stundentafeln nur noch zu 60% oder 70% erfüllt werden. Und wenn Sie das längerfristig, jetzt spricht eher die Wissenschaftlerin, mal draufschauen, dann heißt es, dass das dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler strukturell bildungsbenachteiligt werden. Und das kann jemand, die für Inklusion einsteht und Bildungsgerechtigkeit, überhaupt nicht gut vertragen.
Also strukturell benachteiligt werden in dem Sinne, wer in Ostsachsen wohnt, auf dem Land, hat weniger Chancen, als wer in Dresden in der Altstadt wohnt.
Ja. Na, der in, weiß ich nicht, auf einem Dorf in der Nähe von Görlitz kriegt halt 2 Stunden Mathe und der hier in Dresden ist, der hat halt 5 Stunden Mathe. Mhm. Dass das irgendwann zu einer Differenz führt, das ist klar.
Und? Was machen Sie dagegen?
Genau.
Sie tun doch wieder was dagegen.
Genau, ich tue wieder was dagegen, weil ich mir für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Eltern in den Regionen wünsche, dass wir das einfach nicht aussitzen oder den Kopf in den Sand stecken und warten, bis es vorbeigeht, weil ich auch nicht glaube, dass es vorbeigeht so schnell. Und wir haben einen ersten Piloten bereits im Mai versucht, indem wir mit Studierenden für nur ganz kurze Zeit, weil es einfach auch das Schuljahr schon zu Ende war, sind wir in die Schule gegangen. Die sind immer als kleines Team einen Tag in eine Klasse gegangen. Also die sind nicht allein mit einer Klasse, sondern sie sind zu viert, was es sonst auch nicht gibt im Studium. Im Studium muss man, entweder man darf von hinten zugucken oder man steht dann vorn und muss sofort unterrichten. Und Pädagogik beginnt aber eigentlich nicht in diesen beiden Momenten, sondern Pädagogik beginnt dann, wenn ich in den Dialog gehe mit Schülerinnen und Schülern, mit ihnen rede, mich mit ihnen auseinandersetze, auch ein Stück meiner Persönlichkeit da hineingebe. Und das ist natürlich sofort möglich, wenn Sie 4 Studierenden auf ca. 28 Schülerinnen und Schüler haben, dann haben sie Kleingruppen. Und die sind relativ am Anfang des Studiums, die können nicht einfach Unterricht spielen, würde ich jetzt mal so formulieren, sondern sie können aber gut sowas wie Mathe nochmal üben. Und sie können Elemente aus der Universitätsschule, nämlich diese Art von projektartigem Arbeiten, ich stelle mir Fragen, ich kläre die kooperativ, ich hole mir Wissen, ich weiß, wie ich Wissen interpretieren kann, wie ich die Information nutzen kann und ich arbeite mit anderen Schülerinnen und Schülern zusammen, im besten Fall problemlösend und kreativ. Wir versuchen, solche Elemente mitzunehmen in die Schulen, auch was dieses selbstgesteuerte Lernen betrifft, dass sie lernen, sich den Schultag zu strukturieren. Das hat super funktioniert. Die Studenten haben mir danach rückgemeldet, also 2 zumindest, das war jetzt auch die Entscheidung, das Studium nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Und wir wollen das jetzt in 4 oder 5 weiteren Schulen mit den nächsten 60 Studenten.
Und wie haben denn die Schulen reagiert? Die Schüler, die Lehrer dort?
Die Schülerinnen und Schüler haben gesagt, das war total toll. Die Schulen stehen mit offenen Armen, die freuen sich über jeden, der einfach kommt, weil sie einfach gar nicht mehr wissen, wie sie es leisten sollen, was sie leisten müssen. Und die Schulen, denen ist auch bewusst, dass wenn sie den Weg jetzt gehen, dann werden sie auch an sich Schule verändern, ihre eigene Schule. Sie werden in einen Schulentwicklungsprozess gehen. Und auch die sind also wirklich voller Freude. Und die müssen auch viele Dinge einfach mal, müssen wir improvisieren, weil wir das gar nicht vorab alles klären können. Ne? Also müssen wir da auch viel Mut zur Improvisation haben. Und das haben alle. Und das macht am Ende allen Spaß.
Aber ich finde das ganz erstaunliche Nachrichten, Frau Langner. Sachsen gilt ja als konservativ in jeder Hinsicht, auch was die Bildungspolitik angeht, aber auch als sehr erfolgreich. Also im Bildungsmonitor, also der Leistungsvergleich aller Bundesländer, steht Sachsen regelmäßig auf dem ersten Platz.
Ja, aber es schließt sich ja nicht aus. Also erstens ist ja, wo wird gelernt? Wer wird in das Monitoring mit eingeführt? Also man weiß auch, dass je stärker ich selektiere, umso weniger Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten habe ich in meinen Monitoring-Daten.
Und Moment, das müssen Sie jetzt nochmal für jetzt die Nichtwissenschaftler nochmal erklären.
Also zum Beispiel wird PISA ja nicht an einer Förderschule erhoben. Sondern da gibt es eine Stichprobenziehung und die gilt für alle allgemeinbildende Schulen und darunter fallen nicht die Förderschulen. Das heißt, wenn Sie alle Schülerinnen und Schüler, die schlecht sind, vorher selektieren, aus dem System ziehen, haben Sie automatisch schon bessere Ergebnisse als Bundesländer, die eine hohe Inklusionsrate haben, ne? Also die viele Schülerinnen und Schüler in einer allgemeinbildenden Schule unterrichten.
Ach so, verstehe. Mhm. Also Sachsen macht sozusagen eine stärkere Auslese als andere Bundesländer.
Ja, genau. Also das ist aber nicht nur, also das sind mehrere Effekte, die da aufeinander liegen.
Geringe Zuwanderungsquote.
Ja, genau. Sie haben eine deutlich geringere Migrantinnenanteil, der sich aber auch verschiebt. Ne? Seit 2015 ist da schon auch etwas im Prozess und jetzt nach dem Ukraine-Krieg genau das Gleiche. Da passiert etwas und die Daten kennen wir ja noch gar nicht. Und das heißt ja auch nicht, dass die PISA-Daten für zum Beispiel für Sachsen nicht stimmen. Die stimmen schon, aber was messen wir denn mit PISA? Wir messen vor allen Dingen eine Wissensreproduktion in einer bestimmten Situation und einer bestimmten Geschwindigkeit. Wir messen nicht Kreativität, Problemlöseverständnis, Argumentationslogiken. Bestimmte Kompetenzen fallen da nicht rein. Und das ist ein Grundproblem, mit dem ich mich auch auseinandersetze. Auch mit, was ist eigentlich Leistung? Was verstehen wir unter Leistung in Schule? Und ist es eine Leistung, schnell zu lernen und schnell wieder auszuspucken, was ich gelernt habe und dann wieder zu vergessen? Ist das eigentlich das, was wir wollen im Bildungsprozess? Oder wollen wir eigentlich, dass Schülerinnen und Schüler in der Tiefe verstehen, was sie tun, um es dann selbstständig anzuwenden auf andere Sachen. Und deswegen ist es nicht so eins zu eins vergleichbar, dass wir Probleme haben, Lehrerinnen und Lehrer zu den Schülerinnen und Schülern zu bringen und wie die Ergebnisse dann in solchen Vergleichstests sind.
Frau Langner, kehren wir zum Schluss nochmal zurück zu Ihrer Schule, zur Universitätsschule. Die blüht, wächst und gedeiht. Ich habe so verstanden, Schulversuch gestartet, aber die Schule wird bleiben, ist jetzt Gemeinschaftsschule, führt bis zum Abitur. Alles super, aber irgendwas fehlt Ihnen da doch sicher auch. Was wünschen Sie sich am dringendsten für Ihre Schule?
Ein Schulgebäude. Also ja, also wirklich die Perspektive, einen Raum zu bekommen, der nicht hoffentlich noch 4, 5, 6 Jahre, also dann ist der Schulversuch schon fast zu Ende. Das wünsche ich mir wirklich und ich wünsche mir, dass wir uns nicht ständig dafür rechtfertigen müssen, was wir tun, sondern dass wir einfach so genommen werden, dass es diesen Schulversuch gibt, dass wir versuchen, das, was alles gut funktioniert und was Schulen wirklich auch tun wollen. Es gibt genügend Schulen, die bestimmte Formate von uns nutzen wollen und das wäre ja wunderbar. Dann hätte dieser Schulversuch ganz viel Erfolg gehabt, dass das vereinfacht wird, wirklich vereinfacht wird. Man kann kommen, man kann sich das holen, man wird unterstützt, wenn man das in der eigenen Schule macht. Das würde ich mir wünschen.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Langner.
Ja, ich danke Ihnen, dass ich da sein durfte.
Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht, bald.
Schauen wir mal.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.